Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Explore Sustainability, heute aus dem Deutschen Bundestag. Wir sprechen mit einer Politikerin, die pragmatisch und offen an die Themen Energiewende und Mobilität herangeht. Vanessa Zobel, Bundestagsabgeordnete und Berichterstatterin für das Thema bidirektionales Laden im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Vanessa, du bist als Pragmatikerin bekannt. Das ist für einen Politiker schon mal ein vernünftiges Statement, finde ich, die auch gerne Klartext spricht. Du bist Berichterstatterin für bidirektionales Laden. Warum interessiert dich das Thema so sehr?
Das interessiert mich, weil gerade die Antriebsform Elektro etwas ist, wofür wir uns ganz bewusst entschieden haben, was wir auch weltweit sehen, wie das an einem Hype, an der Produktion zunimmt und auch wir in Deutschland da sehr stark Fahrt aufgenommen haben. Und beim bidirektionales Laden ist es ja einfach so, dass es immer diese zwei Seiten gibt. Das heißt also, dass ich mein Auto nicht nur am Haus volllade, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe, ihn als Batteriespeicher zu nutzen und die Energie ans Haus wieder abzugeben. Und wie gesagt, dafür, dass das ein Hochlauf ist und wir uns für die Elektromobilität entschieden haben, ist das ein Fund, was wir richtig gut heben können.
Ja, Vehicle to Home ist für den Nutzer ein super interessantes Thema, weil Batteriepreise, wenn wir sie uns angucken, sind über die letzten Jahre zwar erheblich gefallen. Ich glaube so um die 80%. Trotzdem sind Batteriespeicher an sich ja immer noch eine teure Investition. Mit einem Auto hast du irgendwo einen Speicher per se schon mal zwischen 50 und 100 Kilowattstunden, den du flexibel einsetzen kannst, in Kombination auch mit Strompreisen, die es gibt da draußen. Wie schaut es denn aus mit der Industrie? Gehen wir mal in das Thema Logistik. Wir nehmen so einen klassischen mittelständischen Betriebshof mit, sagen wir, 120 ziehende Einheiten, die im Schnitt eine Batterie haben von 500 bis 600 Kilowattstunden. Das heißt, hier haben wir ja nicht nur einen kleinen Speicher wie zu Hause, sondern einen Großspeicher, der nicht nur dafür sorgen kann, dass das Thema Peak Shaving auf der Site geglättet werden kann. Also der Logistiker kann sagen, ich habe an den und den Tagen und zu den Zeiten habe ich Spitzen und alle meine Fahrzeuge sind nicht zwangsläufig auf der Straße. Ich kann also meine Spitzen im Peak Shaving glätten. Das ist relativ einfach. Das geht auch heutzutage schon. Aber wenn wir über das Thema Netzstabilität reden und wir haben in Deutschland, ich glaube, irgendwas um die 2.500 große mittelständische Logistiker, was hat das für Vorteile?
Ja, tatsächlich ist es ja so, wenn wir jetzt die Industrie bzw. den Mittelstand damit reinnehmen zu unseren gerade beschriebenen Einfamilienhäusern, dann ist diese Kombination der Energiespeicher, die wir dann heben können, einfach für alle eine Entlastung. Die Netze werden entlastet. Die Netzspitzen werden abgefedert und grundsätzlich ist es dann in jedem Portemonnaie zu spüren. Das heißt auch für die Bürger, die ganz normal ihren Strom bezahlen über die Rechnung, aber kein E-Auto besitzen. Das ist die Win-Win-Situation in dem Fall. Und du sagtest es eben auch nochmal, also man sagt ja immer so im Schnitt, bei einem ganz normalen Mittelklassewagen sind es ja so das 6- bis 8-fache an Speicherkapazität im Gegensatz zu dem Heimspeicher, den ich mir sonst einbauen lasse. Das ist schon Masse.
Ja. Es ist Masse, es ist verfügbar und es ist vor allen Dingen flexibel einsetzbar. Wenn wir über Logistiker sprechen und Speicher funktioniert alleine auch, in Kombination mit PV-Anlage ist es natürlich viel, viel sinnvoller. Die Kombination ist auch deshalb sinnvoller, weil wir dann nicht in die Thematik kommen, das Thema Überproduktion zu gewissen Zeiten an Strom zu haben, sondern ihn auch vor Ort speichern können. Wie siehst du es mit PV-Anlagen bei Neubauten? Sollte das für die Industrie verpflichtend sein? Wir haben ein gutes Beispiel. Tübingen hat bei Privathaushalten die Verpflichtung eingeführt, Neubauten nur mit PV-Anlagen zu bauen. Ist das ein Modell, was interessant sein könnte generell?
Grundsätzlich stehe ich dazu, dass ich die PV-Anlagen auf Dächern nach wie vor sinnvoller finde als auf der Fläche. Ich komme aber nun ja auch aus dem ländlichen Raum. wo natürlich da ganz, ganz viele Themen gerade gespielt wird, weil das für viele attraktiv ist. Ich persönlich finde, dass man die Kilowattanzahl auf dem Dach haben sollte, die man halt auch als Verbrauch nachweisen kann. Das finde ich sinnig. Das heißt also, es danach zu gehen, wie viel Verbrauch hat mein Unternehmen und dementsprechend setze ich die PV-Anlage aufs Dach. Ein bisschen anders als die Diskussion, die wir jetzt haben, wo wir eher über 50% der Dachfläche reden und egal wie groß der Verbrauch des Unternehmens oder des Einfamilienhauses in dem Fall oder Mehrfamilienhauses ist, finde ich es halt sinnig, dass man wirklich danach geht, wie ist der Verbrauch und danach muss ich mein Dach bestücken.
Also eine Kombination aus, ja, Verpflichtung schon auf der einen Seite, aber nicht in einer Überdimensionierung, die nachher auch nicht sinnvoll gesteuert werden kann. Weil es muss ja immer in Einheit gehen mit dann auch dem entsprechenden Speicher, den du darstellen kannst.
Korrekt, genau so ist es. Und wir haben ja nun auch in dem Sinne das Problem mit den Baukosten, wenn wir sie jetzt mal nehmen, ob wir die Investoren haben oder den normalen Häuslebauer. Es muss ja auch bezahlbar sein. Und wenn ich sage, ich baue die PV-Anlage so drauf, wie für meinen Verbrauch sinnig ist, dann ist das ein anderer Kostenblock, als wenn ich da nochmal 10 Kilowatt Peak noch draufpacken muss.
Du kommst aus einem Bundesland, was das Thema Energieproduktion in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark gesteigert hat. Gerade wenn wir über das Thema Windkraft auch reden. Wenn wir dann über die Durchleitung von Strom reden, dann haben wir leider ein klassisches Nord-Süd abfallendes Verhältnis. Das ist dem geschuldet, dass vielleicht die südlicheren Bundesländer zu lange gezögert haben, in den Netzausbau zu investieren. Das ist aber auch gar nicht das Thema. Glaubst du, dass Energieproduktion, so wie sie in den nördlicheren Bundesländern sind, tatsächlich in der Zukunft auch ein klarer Standortvorteil sein kann?
Davon gehe ich ganz klar aus. Man sagt ja immer, die Industrie, die Unternehmen, der Mittelstand folgt günstiger Energie. Und das ist natürlich wieder mal ein Fund, was ich hoffe, dass das so funktioniert. Andersrum muss ich aber auch sagen, Markus, dass ich ganz große Stücke drauf lege, wenn die TenneT mit der Südlink an den Start geht, lass es meinetwegen 28 sein. Diese Sogwirkung, die wir dann haben, auch bei uns im nördlichen Deutschland, entlastet auch enorm die Netze auch in Niedersachsen. Und ich glaube, dass das nochmal ganz, ganz wichtig für unsere Region ist, dass diese Südlink endlich gebaut wird und eine beziehungsweise weitergebaut wird, Stück für Stück und dann ans Netz geht, damit wir unsere Energie loswerden.
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich genau das Thema. Standortvorteil auf der einen Seite ist ein erheblicher USP für das entsprechende Bundesland. Auf der anderen Seite haben wir ja nichts davon, wenn wir tatsächlich so viel Strom produzieren oder die nördlichen Bundesländer so viel Strom produzieren und den nicht entsprechend durchleiten können. Und dieses Nadelöhr zu lösen, ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Logistiker. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren es schaffen werden, alle Verbrenner durch E-LKWs zu ersetzen. Ich glaube, das ist auch nicht sinnvoll, weil wir tatsächlich Produktions- und Innovationszyklen haben im OEM-Bereich, die nicht von heute auf morgen ausgefaced werden können. Wir haben auf der anderen Seite auch viele Bestände bei den Logistikern, die entsprechend kalkuliert sind über eine entsprechende Laufzeit. Das heißt, so dieses Schwarz-Weiß-Denken macht aus meiner Sicht da überhaupt gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass das Thema elektrischer Antrieb für sowohl PKWs und LKWs auch die Zukunft ist. Rein, wenn man sich anschaut, wie Primärenergie in Wirkungsgrad umgesetzt wird, spricht eigentlich alles für die batterieelektrischen Fahrzeuge. Glaubst du, dass wir neben dem klassischen Tankstellennetz, was wir noch die nächsten 15, 20 Jahre wahrscheinlich brauchen werden, und einer Milliardeninvestition, die wir gerade europaweit ja in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren, zusätzliches und unabhängig vom Buzzword Technologieoffenheit überhaupt leisten können, noch ein drittes, in Anführungszeichen, Tankstellennetz, eine dritte Antriebsform, die es ja nicht singulär gibt. Es gibt ja nicht das Fahrzeug, was auf der Straße fährt, ohne die Ladeinfrastruktur. Ob wir uns das überhaupt leisten können, in Klammern wollen.
Also bei uns im Wahlkreis ist es tatsächlich so, dass wir ja LKWs haben, die bei der Biogasanlage tanken zum Beispiel. Da ist es eine super Möglichkeit, um dort auch ja einen anderen CO2-Abdruck zu haben. Dann haben wir bei uns die Post, die umgestellt hat auf ihre E-Autos, wo es auch mit einem vernünftigen Umkreis funktioniert. Und ich sag mal, die haben ihre Infrastruktur selbst bei sich auf dem Hof. Die kommen alle abends wieder zurück, werden geladen, fahren morgens wieder raus. Grundsätzlich hast du gesagt, Buzzword Technologieoffenheit, aber ich finde, genau das ist es. Ich würde mich da nicht festlegen, auch was eine ähnliche Ausbreitung wie eine Tankstelle ist, dass ich das da jetzt in den nächsten Jahren sehe. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch in dem Fall einfach noch gar nicht so weit sind. Ich will es nicht absprechen, dass wir in 5 Jahren hier sitzen und drüber lächeln. Mensch, das ging jetzt doch alles ganz schön schnell. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich einfach sagen, dass gerade im Bereich der LKWs wir mit absoluter Sicherheit sehen, dass wir für die Kurzstrecken, für die kleinen Transportwege der Elektromarkt weiter anziehen wird. Aber wie gesagt, die Alternative dazu, dass wir uns jetzt da noch ja wie so ein Tankstellenverbund leisten können, das sehe ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt erstmal zweitrangig.
Wenn wir über Regulatorik sprechen und gerade die Logistiker betrachten, dann haben wir ja die Herausforderung, wir können das Thema Vehicle to Home oder to Enterprise oder to Company, name it however, das können wir darstellen. Wir können sicherlich auch das Thema darstellen, Vehicle to Grid mit Einspeisevergütungen für den Logistiker, die nicht zwangsläufig attraktiv sind. Können Unternehmen, die solche Speichermöglichkeiten haben, also Logistiker, können die auch zu Marktteilnehmern werden im Energiemarkt?
Das ist keine abwegige Überlegung. Definitiv nicht, weil das sind ja Kapazitäten, die da in den LKWs sind, in den Transportern sind, mit der Masse, wie du erst beschrieben hast. Wenn wir den Markt nicht nutzen, welchen dann? Also das muss auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, das ankurbeln und attraktiv ist für die Unternehmen, dort zu investieren.
Was für regulatorische Hindernisse haben wir da, wenn wir an das Thema ENWG, EEG oder klassisch auch Netzzugang reden? Und wie siehst du das aus politischer Sicht, was getan werden muss, damit wir hier regulativ einfacher werden in Deutschland?
Also im privaten Sektor sehe ich ja ganz klar, dass wir mit der Doppelbesteuerung einfach ein Problem bekommen, dass man in dem privaten Bereich dadurch, weil Strom, der jetzt aus meinem Haus kommt, einmal durch mein Auto geht und wieder ins Haus rein, wird halt als neu produzierter Strom gesehen, was nicht korrekt ist. So als Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner Pfandflasche mir ein Glas Wasser einschenke, muss ich ja dafür nicht auch nochmal Pfand bezahlen. Also das ist etwas im privaten Bereich, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Es ist jetzt dieses zweischneidige Schwert. Also wir haben ja die Batteriespeicher, die oftmals gebaut werden soll an Freiflächen-PV-Anlagen für Unternehmen, wo der Anbieter sagt, finden wir gut, in 5 Jahren können wir euch anschließen. Das funktioniert nicht, weil es natürlich die Netzkapazitäten gar nicht hergeben. Und das ist etwas, was wir mit den Energiebetreibern besprechen müssen und wo man sich dann auf jeden Fall nochmal an den Tisch setzen muss. Dass wenn wir jetzt nicht über den normalen Privatbesitzer reden mit seinem Mittelklassewagen, sondern um die Industrie, um die Wirtschaft mit ihren Großbatterien in den Transportern, dann funktioniert das nicht, indem wir uns nicht mit den Anbietern an einen Tisch setzen und sagen, was kann das Netz ab, wie können wir das steuern. Und Regulatorik dazu, es funktioniert auch dort nur mit dem Begriff Smart Meter. Also wir müssen unsere Stromquellen bzw. eine Stromproduktion ja messen können. Wir müssen ja sagen können, okay, wir müssen intelligent damit umgehen, wann wird der Strom abgenommen, wie steuern wir es, wann soll die Batterie sich entladen, wann soll sie wieder laden. Das funktioniert jetzt mit unseren Anschlüssen noch nicht.
Das ist ein perfektes Stichwort. Smart Meter. Warum schaffen es Länder wie Norwegen im Smart Meter Bereich so erfolgreich zu sein? Und ich will jetzt gar nicht das Thema Wärmepumpen angehen, aber im Smart Meter Bereich so erfolgreich zu sein. Und warum scheitern wir in Deutschland an solchen Themen? Also mir persönlich kommt es so vor, als wenn es in erster Linie Kommunikation ist. Du sagst es ja selber, das ist die Grundlage eigentlich für alles. Und trotzdem schaffen wir es nicht, hier das positiv zu kommunizieren. Ist das ein generelles, in Anführungszeichen, deutsches Problem?
Du sagst es. Also nehmen wir doch mal das große Wort Datenschutz. Nehmen wir es doch mal
wie,
beim
wie
Namen.
Wie lange haben wir jetzt noch Zeit?
Wir könnten es noch eine Stunde ausweiten. Nein, aber das ist ja genau das, was dahinter steht. Diese Angst, ich gucke jetzt in den Haushalt rein, ich weiß jetzt genau, wann ist der die Person zu Hause, wann nimmt die ihren Strom ab, wann nicht, wann schließt die ihr E-Auto ab. Also dieses, der gläserne Mensch, wo die Angst dahinter ist, oh Gott, wir erfahren wieder zu viel, das steht uns oftmals im Weg. Und da sind andere Länder einfach viel eigendynamischer unterwegs. Also tatsächlich glaube ich ganz fest daran, dass wir um die Debatte Smart Meter nicht rumkommen. Wir müssen einfach wissen, wann wird der Strom eigentlich wirklich verbraucht und dann von Haus zu gucken, von Firma zu Firma. Auch im Datenschutz ein bisschen offener schauen, dass wir aufholen. Weil das Prinzip, ohne dem geht es nicht. Da müssen wir in Deutschland Fuß fassen und uns da an den anderen Ländern das auch anschauen oder abgucken. Aber du hast es gesagt, Kommunikation, wir müssen da ein bisschen Druck aufbauen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Thema Überregulation ist auf der einen Seite sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns das Thema Normen und Zertifizierungen anschauen, dann ist es gerade im Bereich der Elektrotechnik und da kommt ja die Elexon auch her, ist es ganz, ganz wichtig. Sicherheit ist eine der wichtigsten Kriterien überhaupt, um für die Verbraucher auch einen entsprechenden Rahmen zu geben. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele Themen, wo wir uns tatsächlich, glaube ich, das Leben ein bisschen schwer machen. Da kommt der nächste Punkt. Das ist sowohl im Pkw-Bereich als auch im Lkw-Bereich. Wir reden über bidirektionales Laden, sehen das alle als einen positiven und wertschöpfenden Aspekt für das Thema. Und dann kommen die OEMs und sagen, Vorsicht, was ist denn mit den Batterien? Eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was mit denen passiert, wenn wir die nicht nur laden, sondern auch entladen. So, und jetzt kauft der Logistiker mit 120 ziehenden Einheiten, hat irgendwann auf 50% elektrische Antriebe umgestellt, würde gerne das Thema bidirektionales Laden angehen. Was passiert, wenn die Batterien ein Problem bekommen? Wer haftet zukünftig? Unternehmen, Versicherungen, der Staat? Also wenn gewollt ist, dass Netzstabilisierung über Großspeicher dargestellt wird und man dann auch Logistiker oder andere Unternehmen, die dementsprechend die Speicher haben, heranzieht und wir hier Gewährleistungsthemen bekommen sollten, gibt es da schon Überlegungen, wer in dem Fall haften könnte? Ist ja auch ein gern genommenes Thema in Deutschland.
Das ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen in den letzten Wochen und Monaten seit meiner Wahl. Sehen wir uns doch mal die anderen Länder an. Es gibt ja Erfahrung in dem Segment. Das heißt, Frankreich, Japan, wir sind ja nicht die Ersten, die das machen. Nehmen wir doch mal VW als Beispiel, weil ich da gerade in meiner Industrietour war. Ab dem ID.4 können es alle, das bidirektionale Laden. Die müssten also quasi nur freigeschaltet werden und dann können die Modelle es automatisch an das Haus wieder zurückgeben oder die Firma oder ins Netz, wie auch immer. Das heißt also, der Produzent ist ja erstmal der, der sagt, das ist mein Qualitätssiegel, das funktioniert, da bin ich mir sicher.
Da ist das Interessante, ne? Also ich habe selber einen ID.Buzz, der kann bidirektional laden, aber das wird von VW entsprechend reguliert. Das heißt, die sagen, bis zu einem gewissen Level lassen wir das zu, danach lassen wir es nicht mehr zu. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass die Erfahrungswerte noch nicht da sind. Aber auch da kommt es mir wieder so vor, als wenn das so ein Thema ist, als Nation trauen wir uns zu wenig vor und wir gehen zu wenig Risiken ein. Das fängt in der Politik an, das geht in Unternehmen weiter. Glaubst du, Politik muss aktiver wieder vorleben, wie wir Eigenverantwortung und Risikobereitschaft leben können?
Ja. Ich muss gerade an meine Kinder denken, aber so ist es ja. Ich muss ihnen die Freiheiten geben, auch zu sagen, ich mache mal einen Fehler, kann zurückrudern und nochmal neu starten. Und das muss der Staat auch machen. Er muss ein Rückgrat sein und sagen, ich bin da, wenn irgendwas passiert und ich stärke schon den Rücken, aber trotzdem müssen mutige Entscheidungen getroffen werden. Und wenn wir gerade daran denken, an das, ich sage ja so schön, Bidi-Laden, das bidirektionale Laden, dann ist es ja so, ich kann nicht alles 30 Jahre testen und mir wirklich, wirklich sicher sein, dass ich alles getestet habe in jeglicher Situation. Da kann der Mensch mit um. Na, ich halte ihm quasi die Hand vom Moors, wie man so schön sagt. Das kann ich da nicht machen und das sollten wir auch nicht tun, weil da regulieren wir uns einfach wieder quasi zu Tode und machen das Projekt dann auch kaputt.
Absolut. Ich glaube, Fehlerkultur ist auch so ein typisches deutsches Problem. Ich meine, es ist deine erste Legislaturperiode, die geht 4 Jahre. Ist das Thema von Legislaturperiode zu Legislaturperiode zu denken, im Zweifelsfall auch etwas, was mit Fehler oder mit Angst vor Fehlern zu tun haben kann? Hemmt das?
Man macht sich Gedanken, weil viele Themen einfach ja auch fast schon Jahre brauchen, so schlimm sich das anhört. Aber ich kenne es auch in der Kommunalpolitik. Ich habe gedacht, wow, wir verändern jetzt die Welt und jetzt bringen wir was raus und das funktioniert heute sofort. Und dann, ja, aber mit dem Bebauungsplan und allem sind wir nachher bei 4 Jahren gefühlt. Das ist hier natürlich auch so, dass man sich genau Gedanken macht, das, was wir jetzt rausbringen, was wir angehen, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren und wann kann man auch wirklich sagen, dass es vielleicht sogar eine Wertschöpfung hat, dass wieder was zurückkommt, dass es in die Steuerkassen einzahlt. Und natürlich dreht man bei manchen Dingen auf jeden Fall eine Ehrenrunde, da nochmal drüber nachzudenken, was das für die Zukunft bringt. Wie würde vielleicht auch eine andere Koalition oder eine andere Bundesregierung damit umgehen? Wir reden ja immer über Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit für viele Branchen ist ja das auch, dass sie wissen, okay, das ist jetzt nicht Februar 2029, die Verlässlichkeit, sondern vielleicht Februar 2039. Und da müssen wir wieder hin zurückkommen, dass wir nicht alle 4 Jahre das Rad in dem Sinne neu erfinden, sondern sich auch vor allen Dingen die Branchen darauf verlassen können. Ich weiß, was da jetzt ist und wie mit dem bidirektionalen Laden, das ist der Weg und den gehen wir auch über 4 Jahre hinaus.
Das ist so, als wenn wir uns im Vorfeld abgesprochen hätten. Das Thema Verlässlichkeit ist, in allen Podcast-Folgen, die wir bisher gehabt haben, haben wir zum Schluss immer gefragt, wenn ihr Wünsche hättet an die Politik, was wären die wichtigsten Punkte? Und immer gekommen ist das Thema Verlässlichkeit. Das Thema Förderung ist so gut wie nie gekommen. Der Rahmen muss stimmen und der Rahmen muss verlässlich sein, weil Industrie plant nicht in Legislaturperioden. Ein großer Logistiker, für den wir tätig sind und ungefähr 35.000 Ladepunkte bisher aufgebaut haben, die bleiben bei ihrer Strategie. Die ist beschlossen worden vor 10 Jahren. Da haben die gesagt, wir gehen das Thema Last Mile, batterieelektrisch an. Und natürlich sind da viele Förderungen mit eingeflossen am Anfang. Aber die Förderung ist nicht die Maßgabe. Die Maßgabe ist, das Ziel, was irgendwann mal politisch ausgerufen worden ist, muss natürlich mit Adaption. Wenn du vor 10 Jahren irgendwann ein Thema adressiert hast, musst du es ja immer wieder hinterfragen. Aber du kannst es nicht komplett wieder umwandeln. Politik muss verlässlich und kalkulierbar sein. Und dann ist das Thema Förderung hilfreich in Industrien oder in Innovationen, wo wir neu einsteigen, aber nicht maßgeblich für die Entscheidung von Unternehmen. Wir haben in den unterschiedlichsten Folgen, glaube ich, eine weitere Politikerin gehabt. Ansonsten die bekannte Frage, wenn du dir etwas wünschen würdest von der Politik, was sich verändern sollte in den nächsten 5 Jahren und was der Industrie und der Dekarbonisierung auch helfen könnte, was wären das so die 3 Hauptpunkte aus deiner Sicht?
Ich persönlich bin in die Politik gekommen, weil ich mich gerade über auch das Ampelstreiten so aufgeregt habe, wo ich gesagt habe, boah, das ist so ein bisschen wie zu Hause, wenn die Kinder sich streiten. Konnte ich nicht so gut sehen. Jetzt sehe ich wieder, wie es ist, wenn man auch Gemeinsamkeiten suchen muss. Sagen wir es mal so. Deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass jeder dann nochmal auch in der Koalition tief in sich geht, nochmal versucht, auch die Gegenseite zu verstehen und man gemeinsam eine Lösung findet. Und das ist eigentlich meine 1, 2 und 3 Botschaft, weil das ist das, was uns und was auch die Wirtschaft und was Deutschland allgemein voranbringt, ist, wenn wir an einem Strang ziehen. Und es funktioniert nur, wenn es nicht in Streit ausartet. Wir haben heute ja viel über Berichterstattung gesprochen. Wenn ich Berichterstatterin bin für bidirektionales Laden, dann gibt es bei der SPD auch eine Berichterstatterin oder einen Berichterstatter, der dasselbe Thema hat. Und das ist jetzt in dieser Woche, dass wir viel mit meinen Sparringspartnern von der SPD zusammensitzen, uns kennenlernen und miteinander sprechen, dann auch nur so funktioniert es. Das ist für mich persönlich Nummer 1 bis 3.
Man kann es nicht besser sagen. Also als Außenbetrachter, der wir ja alle sind, wenn wir uns politische Kultur angucken, dann hat das in der letzten Legislaturperiode, aber auch in einem weltweiten Kontext leider ab und zu ein bisschen mit Fremdschämen zu tun. Und das darf es nicht sein, weil Akzeptanz von politischen Entscheidungen resultiert auf der Wahrnehmung, wie Politik miteinander umgeht. Und man kann inhaltlich absolut seine Differenzen haben. Das ist bei uns im Unternehmen, brauchen wir auch keinen permanenten Konsens. Wir brauchen konstruktive Auseinandersetzungen. Und wenn wir dann etwas beschließen, dann müssen wir aber auch rausgehen. Ja, und ich finde es ganz schlimm, wenn wir in einem Management Board bei der Elexon Dinge entscheiden und ein Vice President geht in seinen Bereich rein und sagt dann, ja, da ist jetzt was beschlossen worden und das müssen wir so umsetzen. Das ist die vollkommen falsche Botschaft. Die Botschaft muss sein, wir haben das beschlossen. Und wir wollen das gemeinsam umsetzen. Und wenn ihr das schaffen würdet, dann ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut. Und ich glaube, dann würdet ihr das Thema wieder, wie sagt man im Englischen, more reliable machen und auch weniger angreifbar sein von den unterschiedlichsten Extrempolen in der politischen Landschaft.
Ja, gute Politik, gemeinsame Politik zieht die Menschen wieder zurück. Ich nenne es mal aus den Rändern. Und wie gesagt, an mir soll es nicht scheitern. Also mit Pragmatismus und gesundem Menschenverstand werden wir das schon hinbekommen. Und wie gesagt, wir sind jetzt in den Anfängen. Du kennst es selber aus der Firma. Es ist nun mal ein Teamfindungsprozess. Aber wir müssen jetzt halt ganz, ganz schnell in das Gemeinsame wiederkommen. Und ich bin immer noch sehr positiv gestimmt, definitiv. Und freue mich auch auf die nächsten Wochen, dass viel passiert.
Vanessa, herzlichen Dank. Es hat super Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank, Markus. Bist jederzeit wieder herzlich eingeladen.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.